Deutschlandfunk. Hintergrund.
Anschläge in Europa. Warum die mörderische Ideologie des IS nie verschwunden ist. Eine Sendung von Josef Römel.
You have constructed this world.
Ein Video im Internet. Es zeigt einen Vortrag von Anwar al-Awlaki, einem islamischen Gelehrten, der 2011 bei einem Drohnenangriff der Amerikaner im Jemen getötet wurde. Al-Awlaki, der sich an Glaubensgeschwister richtet, galt als Al-Qaida-Prediger. Bis heute ist er ein wichtiges Aushängeschild der dschihadistischen Szene, auch in Deutschland. Der religiöse, aber nicht dschihadistisch angehauchte Videovortrag über Leben und Tod befindet sich Anfang Dezember im Messenger-Dienst Telegram, im später gelöschten Kanal von Free Our Sisters. Die deutsche Organisation ist auch mit einer kleinen Website im Internet aktiv. Der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen hält Free Our Sisters für eine Plattform salafistisch-dschihadistischer Propaganda. Widerspruch von der Gegenseite, von einer führenden Aktivistin von Free Our Sisters. Ihre Stimme will sie nicht im Radio hören, der Kontakt läuft über ihren Anwalt. Sie schreibt:
Man sagt, ich sei ein Teil der salafistisch-dschihadistischen Szene. Ich sehe mich als ganz normale Muslima. Ich bin weder gefährlich noch gewalttätig.
Die Betreiber der sozialen Medien löschen immer wieder Inhalte oder die Anbieter wechseln selbst Kanäle, um Löschungen zu entgehen. Free Our Sisters zum Beispiel gestaltet sich gerade neu im Internet und hat seinen Anhängern empfohlen, die Videos aus dem bisherigen Telegram-Kanal herunterzuladen. Sicherheitsbehörden beobachten: Seitdem sie härter gegen die Salafisten-Szene vorgehen und auch Verbotsverfahren eingeleitet haben, ziehe sich die Szene immer mehr ins Verborgene zurück. Ihr Rückzugsraum ist das Internet. Nach der militärischen Niederlage der Terrorgruppe IS in Syrien und im Irak hatte das öffentliche Interesse am Thema Islamismus deutlich nachgelassen. Durch Anschläge in mehreren europäischen Ländern in den vergangenen Monaten wurde klar, dass die salafistisch-dschihadistische Ideologie niemals verschwunden ist. Das sagt auch der Politologe Azim El-Difraoui. Er hatte mit vielen Dschihadisten Kontakt, als Journalist, Forscher und Politikberater.
Man kann diese zum Glück kleinen dschihadistischen Milieus in Europa nicht wirklich voneinander trennen. Sie kommunizieren auf sozialen Netzwerken, gucken sich die internationale Nachrichtenlage an, haben zum Teil auch noch Kontakt mit den verbliebenen IS-Rekrutierern im Irak und in Syrien. Und in dieser Gemengelage geschehen dann leider zahlreiche Anschläge in einer relativ kurzen Zeitspanne.
Dschihadismus sei eine globale Bewegung, sagt El-Difraoui. Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen seien zu Dschihadisten geworden.
Nicht nur die Sicherheitsbehörden haben sich sehr viel auf den IS vielleicht zu viel konzentriert. Es sind aber auch Politik und Medien, die immer nur eine ganz konkrete, aktuelle Bedrohung sich angucken. Den Dschihadismus gibt es seit über 30 Jahren. Es gibt Dutzende von Organisationen. Es gibt dschihadistische Brandherde, die wir aus den Augen verlieren oder bewusst ignorieren. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir dieses Phänomen einfach in seiner globalen Dimension betrachten. Indonesien wurde vom Dschihadismus heimgesucht. Die Philippinen, die 12 Länder des größeren Sahels, die arabische Welt, der Nordkaukasus, Russland. Ich könnte die Liste noch endlos fortführen.
Die weltweit vernetzte dschihadistische Welt. Im Fokus der Ermittler sind auch mehrsprachige Propagandakanäle, die sich auch für deutsche Familien stark machen, die mutmaßlich beim sogenannten Islamischen Staat waren und nun in Gefangenenlagern in Nordsyrien festsitzen. In einem Video werden Kinder aus solchen Familien instrumentalisiert. Sie strecken den Zeigefinger in die Höhe und rufen Allahu Akbar, Gott ist groß. Auch beim Bundeskriminalamt sind derartige Videos aufgefallen. Kriminaldirektor Lars Rückheim ist Gruppenleiter der Abteilung Terrorismus.
Es ist, glaube ich, in der Tat ein Problem, das wir in der Zukunft haben werden, weil irgendwann werden mehr auch deutsche Kinder, die jetzt noch in Camps sind oder die in der Vergangenheit in Syrien entsprechend auch radikalisiert und aufgewachsen sind, dann auch bei uns in die Gesellschaft wieder integriert werden müssen.
Zuletzt hat die Bundesregierung vereinzelt Frauen und Kinder nach Deutschland zurückgebracht. Eine Rückkehr weiterer IS-Familien scheint möglich. In den vergangenen Monaten hat die Szene hierzulande Geld für Familien in Gefangenschaft gesammelt. Laut dem nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz gelangt das Geld von Deutschland nach Syrien via Überweisung, PayPal und neuerdings auch über die Kryptowährung Bitcoin. Lagerhäftlinge posten Geldbündel und bedanken sich dafür in Videos auf Deutsch. Die Bundesanwaltschaft sagt, dass sie aktuell mehrere Fälle im Blick habe. Sie prüft, ob die Anhaltspunkte ausreichen, um solchen Spendern Terrorismusfinanzierung vorzuwerfen. Mehrfach haben Dschihadisten zuletzt in Europa Anschläge verübt. Bei Paris enthauptet ein Attentäter den Lehrer Samuel Paty. Einige Tage später in Nizza. Drei Kirchengänger werden von einem Attentäter erstochen. In Wien tötet ein IS-Sympathisant 4 Menschen. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeit von Thomas Mücke. Er ist Geschäftsführer des Violence Prevention Network, VPN. Ein Verein, der sich deutschlandweit um Radikalisierungsfälle kümmert. Mehrere Vereine arbeiten wie VPN im staatlichen Auftrag.
Ich weiß noch, in der Nacht von Nizza haben wir eine Sondersitzung gemacht, ihr habt alle unserer Leitungskräfte, und dann geht ein Plan in Gang, der sofort schaut, hat das Auswirkungen auf die Fälle, mit denen wir hier arbeiten, um zu schauen, dass die Inspiration nicht hier auf unsere Fälle übergehen kann.
Sagt Thomas Mücke. Und ergänzt, es habe bei den betreuten Klienten keine Nachahmer gegeben. Aber nicht erst jetzt sind Deradikalisierungsteams und Ermittler wachsam. Betroffen von dieser ständigen Wachsamkeit ist auch die Aktivistin von Free Our Sisters. Zitat:
Ich bekomme einmal im Monat einen Kontrollbesuch von der Kripo. Und es ist natürlich immer etwas Angst da, dass ich wieder eine Hausdurchsuchung bekomme. Und auch meinen Kindern wieder Handy und Laptops weggenommen werden und die halt wieder die Leidtragenden sind bei dem Ganzen.
Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz sagt, Free Our Sisters schicke Briefe an Dschihadisten im Gefängnis. Nicht verboten, aber laut Verfassungsschutz NRW eine Masche, um die Leute an die Szene zu binden und eine Resozialisierung zu verhindern. Mit der Konsequenz, dass gewaltorientierte Salafisten weiterhin dazu bereit seien, Anschläge zu verüben. Man betreibe kein dschihadistisches Unterstützerprojekt, entgegnet die Aktivistin von Free Our Sisters schriftlich.
Free Our Sisters ist ein kleines Projekt, hauptsächlich zum Briefeschreiben an gefangene Muslime. Ziel wäre es auch, das Projekt zu vergrößern und Nichtmuslimen den Islam zu zeigen.
Verfassungsschützer sehen aber klare Verbindungen von Free Our Sisters zu anderen Propagandakanälen der Szene, auch zu solchen, die den sogenannten Islamischen Staat unterstützen. Es sind Kanäle, in denen man sich auch über staatlich geförderte Deradikalisierungsprogramme austauscht. Die Szene will den Feind kennen und ist sich durchaus bewusst, dass der deutsche Staat seit Jahren Millionen investiert, um Salafisten zum Ausstieg zu bewegen. Auch in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Lars Rückheim vom Bundeskriminalamt sagt, dass Anschläge verhindert werden konnten. Im Blick der Ermittler sind die sogenannten Gefährder, also jener Personenkreis, dem ein dschihadistisch motivierter Anschlag zugetraut wird.
Wenn Sie die Zahl der Gefährder ansprechen, dann ist es so, dass wir aktuell um die 615 Personen als Gefährder in Deutschland eingestuft haben, wie gesagt, in unserem Phänomenbereich des islamistischen Terrorismus.
Manche dieser Gefährder bewachen die Behörden rund um die Uhr. Das kann bei besonders gefährlichen Personen bis zu 50 Beamte dauerhaft beschäftigen, sagt die Deutsche Polizeigewerkschaft. Schon allein deshalb könne man gar nicht alle observieren. Vielmehr sollen Dschihadisten mit pädagogischen und psychologischen Mitteln zum Ausstieg bewegt werden. Das sei auch Thema bei Konferenzen im sogenannten Terrorismusabwehrzentrum, sagt Lars Rückheim. Hier sind alle deutschen Behörden vertreten, die mit Sicherheitsfragen betraut sind. Unter anderem die Bundesanwaltschaft sowie Verfassungsschutz und Landeskriminalämter. Auf gemeinsamen Konferenzen werde über die Fälle gesprochen, auch im Austausch mit den Deradikalisierungsstellen. 2019 sagte Rückheim dazu:
Das heißt, hier sind Maßnahmen zuvorderst gefordert, die deradikalisierend wirken. Das stellt die Bundesländer vor Probleme, die auch hier mit entsprechenden Deradikalisierungsmaßnahmen, mit unterschiedlichsten Institutionen dann auch mitwirken müssen. Und wir dann auch irgendwann die Frage beantworten müssen, wie erfolgreich sind unsere Maßnahmen zur Deradikalisierung tatsächlich.
Die Frage stellt sich ein Jahr später, nach einer Serie dschihadistisch motivierter Attentate in Europa wieder öffentlich. Der Wiener Attentäter befand sich in einem Deradikalisierungsprogramm. Genau wie der 20-Jährige, der Anfang Oktober in der Dresdner Innenstadt zwei Männer mit einem Küchenmesser niedergestochen haben soll. Mutmaßlich aus Schwulenfeindlichkeit. Er war gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden. Das Oberlandesgericht Dresden hatte ihn Ende 2018 wegen des Werbens von Mitgliedern einer terroristischen Vereinigung im Ausland verurteilt. Schon damals stellte das Gericht fest, dass sich der Syrer als IS-Anhänger sah und Attentatspläne hegte. Der heute 20-Jährige galt als Gefährder und war trotzdem ein potenzieller Aussteiger. Das Violence Prevention Network stand mit ihm in Kontakt. Erstmals im Januar dieses Jahres. Damals sei er noch im Gefängnis gewesen, sagt Geschäftsführer Thomas Mücke.
Ob er an diesem Programm teilnehmen möchte, das hatte er Anfang dieses Jahres abgelehnt gehabt. Dann hat er im April diesen Jahres doch sein Interesse bekundet gehabt. Dann war aber die Pandemiesituation, die eingetreten ist. Das heißt, es gab einen Lockdown. Und in dieser Situation gab es überhaupt nicht die Möglichkeit, mit ihm in der Versuchsanstalt zu arbeiten. Sodass wir also erst Ende Juni das erste Gespräch gehabt haben, aber erst Ende September schon entlassen wurden.
Mücke sagt, dass man nie ausschließen könne, dass ein potenzieller Aussteiger wieder rückfällig wird. Deradikalisierung sei nicht in jedem Fall messbar, sagt der Politologe Azim El-Difraoui.
Wann ist ein Mensch deradikalisiert? Wann ist er wieder in die Gesellschaft integriert? Ist das lediglich, weil er einen Arbeitsplatz gefunden hat? Weil er sich auf einmal zu unseren demokratischen Grundordnungen bekennt? Das sind große Aufgaben für die Zukunft, zu evaluieren, wann ein Mensch wirklich wieder Teil unserer Gesellschaft ist und diese ihn auch anerkennt und er sie anerkennt.
Nach der Haftentlassung habe man sich noch ein paar Mal getroffen, sagt Thomas Mücke, über den mutmaßlichen Attentäter von Dresden. Seiner Meinung nach sind aber auch die Sicherheitsbehörden in der Pflicht.
Der hatte sehr starke Auflagen gehabt und er ist ja nebenbei gesagt auch beobachtet worden. Also da er ja den Gefährderstatus hatte, waren die Auflagen sehr hoch gewesen. Man hat schon rechtlich alles genutzt, was möglich gewesen war. Er wirkte schon sehr desorientiert, was seine Zukunft anging. Insgesamt war es aber für uns eine undurchschaubare Person gewesen.
Der Fall in Dresden hat auch eine politische Diskussion wieder entfacht. Sollen Gefährder nach Syrien abgeschoben werden? Das Bundesinnenministerium zählt fast 90 syrische Gefährder. Im Dezember hat die Innenministerkonferenz beschlossen, dass der pauschale Abschiebestopp für Syrien aufgehoben wird. Jeder Einzelfall wird nun dahingehend geprüft, ob eine Abschiebung möglich ist. Im Fall des Dresdner Attentäters war dessen Wunsch nach Ausreise in die Türkei 2017 an den türkischen Behörden gescheitert. Kritik an möglichen Abschiebungen kommt unter anderem von der Linkspartei und auch Amnesty International. Die Gebiete in Syrien seien alles andere als sicher. Auch gibt es keine diplomatischen Beziehungen zu Syrien, was eine Abschiebung schwierig macht. Jeder Gefährder werde individuell eingeschätzt, sagt Lars Rückheim vom Bundeskriminalamt. So vertrauen die Sicherheitsbehörden auf Technik, auf das sogenannte Radar-IT.
Ein Prognosetool, das wir im Bundeskriminalamt gemeinsam mit anderen Partnern entwickelt haben und das es uns ermöglicht, aus der Vielzahl der Gefährder tatsächlich diejenigen herauszufiltern, die unserer Ansicht nach ein hohes Risiko darstellen und denen wir dann auch tatsächlich zutrauen, dass sie entsprechend schwere staatsgefährdende Gewaltstraftaten begehen könnten. Das endet aber nicht mit der reinen Bewertung mit Hilfe dieses Prognosetools, sondern zieht anschließend dann auch im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum eine Bewertung nach sich.
Laut einer Anfrage der Grünen im Bundestag ergab eine Untersuchung des Analysetools, dass sich derzeit 124 Dschihadisten in Freiheit befinden, von denen ein hohes Risiko ausgehe. Als gefährlich galt vor ein paar Jahren auch ein junger Mann, den wir Bilal Fani nennen. 2014 war er mehrere Monate bei einer Al-Qaida-nahen Terrorgruppe. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er unter anderem wegen Beihilfe zum versuchten Mord zu 11 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er war dabei, als seine Gruppe versuchte, das Zentralgefängnis von Aleppo zu stürmen.
Ich war an der vordersten Front mit einer AK-47, auf mich sind Panzer und Kampfjets zugekommen. Jetzt frag dich mal, was treibt einen Menschen, einen jungen Menschen zu so einer Tat? Das schockiert mich.
Auch Syrien-Rückkehrer wie er gelten als potenzielle Gefahr für die Gesellschaft, weil sie selbst bei einer Terrorgruppe waren und gelernt haben, mit einer Waffe umzugehen. Inzwischen ist Bilal Fani vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Er gilt als jemand, der sich resozialisieren will. Vor Gericht hat er umfassend ausgesagt. Kürzlich hat er eine Ausbildung im IT-Bereich gestartet. Er soll und will sich weiterhin psychologisch betreuen lassen.
Es gibt Psychologen und alles drum und dran, aber die sind nicht geschult auf Leute, die aus dem Krieg kommen. Das ist halt leider nicht der Fall, nicht in Bayern. Also ich habe da nichts erlebt in dem Sinne. Man kann mit Psychologen reden, sich auskotzen, ist ja wunderbar, aber es bringt nichts.
Dieses Problem beobachtet auch der Politologe Azim El-Difraoui.
Es gibt zu wenige Psychologen, es gibt zu wenige Sozialarbeiter, es gibt zu wenige Islamwissenschaftler, die in der Radikalisierungsarbeit tätig sind, die das nötige Fachwissen haben. Und da muss man an ganz vielen Fortbildungslehrgängen arbeiten. Und das ist natürlich auch eine sehr schwierige Aufgabe. Und dazu muss man Leute motivieren, dass eben ein junger Psychologe oder eine Psychologin sich in der Radikalisierungsarbeit engagiert. Weil es ist eine harte und oftmals wirklich Fulltime-Aufgabe, wo man auch viel von seinem Privatleben verlieren kann.
Als sich Bilal Fani vor rund 10 Jahren dem Salafismus zuwandte, gab es noch keine Deradikalisierungsprogramme. Auf der Suche nach Halt und Orientierung sei er mit einem jungen Mann namens Fabian aus dem Umfeld einer Salafistenmoschee in München in Kontakt gekommen.
Ausschlaggebender Punkt ist, was auch meines Erachtens immer noch so ist, hat Fabian eigentlich diese Rolle gespielt gehabt. Er hat mir dann auch gezeigt, wie man richtig betet nach dem Salafismus. Und letztendlich hat man ja gesehen, wo es dann hingeführt hat.
Wir treten mit Fabian in Kontakt, der einst selbst zum Islam konvertierte. Er hat Deutschland verlassen und studiert laut seinem Instagram-Profil inzwischen Islamwissenschaften in Saudi-Arabien. Auf Bildern hat er einen langen Bart, trägt ein weißes Gewand. Angesprochen auf die Vorwürfe Bilal Fanis wehrt er sich. Sein Verständnis der Religion sei nicht geleitet von Emotionen, sondern von Wissen. Diesen Weg habe er auch Bilal Fani empfohlen. Aber dieser habe sich nie für Wissen interessiert. Aus diesem Grund habe es nicht lange gedauert, bis er sich für den terroristischen Weg entschieden habe. Im Internet stoßen wir auf einen Videovortrag Fabians. Er steht vor der Münchner Ruhmeshalle, einer Gedenkstätte mit vielen Büsten für verdiente Bayern. Aber für Fabian sind Büsten Götzendienst, Schirk.
Hier sind einige Skulpturen von den damals Rechtschaffenen aus dem Volk. Und wie ihr wisst, in unserer Religion ist die Sache nicht erlaubt.
Wir zeigen dem Pädagogen Thomas Mücke vom Violence Prevention Network das Video. Er findet:
Für mich sind das die Durchlauferhitzer für Menschen, die nachher in diesen extremistischen Milieu hineingeraten und wo man dann nachher gar nicht mehr absehen kann, in welche Dynamik sie sich weiterentwickeln werden. Daher halte ich das für hochproblematisch.
Auch hier wehrt sich Fabian. Mücke sei kein Islamwissenschaftler. Der Bayerische Verfassungsschutz möchte nicht sagen, ob er Fabian beobachtet, begründet das mit dem Datenschutz. Sollen Sicherheitsbehörden auch gegen sogenannte Durchlauferhitzer härter vorgehen? Europaweit gibt es diese Diskussion. Österreich stellte vor kurzem neue Maßnahmen gegen religiösen Extremismus vor, unter anderem eine längere Überwachung in der Bewährungszeit, bei der auch Mittel wie die elektronische Fußfessel verstärkt eingesetzt werden sollen. Verabschiedet hat sich Kanzler Sebastian Kurz von der umstrittenen Idee, den Straftatbestand des politischen Islam einzuführen, gegen den es verfassungsrechtliche Bedenken gab. Auch die deutschen Sicherheitsbehörden wissen, dass sie künftig noch genauer hinschauen müssen, welche salafistischen Strukturen aus dem Nahen Osten mit Geldern unterstützt werden. Diese Finanzströme müssen trockengelegt werden, auch um weitere Anschläge zu verhindern.
Das war der Hintergrund. Anschläge in Europa. Warum die mörderische Ideologie des IS nie verschwunden ist. Eine Sendung von Josef Römel. Redaktion Bastian Brandau.